Hey everyone, this is Eric Young, and you're listening to The Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Independent Circuit, hier im Catch Club. Es ist wieder Zeit für Blut, Gewalt, geil. NGI 10 steht auf dem Plan aus Orlando, Florida, in den Central Florida Fairgrounds. Und mit wem könnte ich das anders besprechen, als zum einen mit dem Deathmatch-Konnoisseur schlechthin, dem Sebastian?
Das ist ein schöner Spitzname. Ich bin quasi der Dieter Schwarz der Deathmatch. Das finde ich schön. Hallo zusammen.
Genau. Und der Mann, der schon mehr Deathmatches gesehen und gemacht hat, als wir alle zusammen, der Dieter.
Einen wunderschönen guten Tag. Deswegen geht es mir immer auch so schlecht.
Aber uns geht's jetzt gut an. Wir reden über GCW, mal wieder über eine gute GCW-Show, weil sie ja losgelöst von allem Wichtigen ist. Das ist nämlich Turnierzeit. Das zweite und letzte große Deathmatch-Turnier in diesem Jahr von Game Changer Wrestling. Das Nick Gage Invitational, auch wenn Nick Gage nicht da war, aber ist egal. Ja, schon die zehnte Version. Gab ja dann auch so ein kleines Video, wo man nochmal alle Sieger gesehen hat und so weiter. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist quasi keinen doppelten Sieger gibt. Das heißt, jedes Jahr war es immer ein neuer Sieger. Das ist eigentlich eine coole Sache.
Stimmt.
Lustigerweise hat sogar Nick Gage das Invitational einmal gewonnen, aber ja, klar, ne?
Ich wäre enttäuscht, wenn das nicht gemacht hätte.
Ist richtig. Ist richtig, das stimmt. es ging auch los direkt mit einem Match, das war ohne Stipulation, war einfach generell ein Deathmatch, quasi das Rematch von seinem Deathmatch-Debüt. Das war Slade gegen Bear Bronson. Dieter, fang doch gerne mal an.
Ja, du, die haben da weitergemacht, wo sie bei seinem Debüt bei Cage of Survival aufgehört hatten. Das ging ab, also das hat großen Spaß gemacht. Die haben sich da richtig reingeschmissen. Und da wurden auch wieder die Gasplates rausgeholt, die Tubes. Also war halt ein gutes Deathmatch. Und ich muss ja sagen, ich habe hier einfach einen Softspot für Slade. Aber ich glaube, den haben wir hier alle im Catch Club.
Auf jeden Fall.
Ja. Und es ist halt wirklich der Mann. Ich weiß nicht, wie man ihn jemanden beschreiben müsste, der ihn nicht gesehen hat. Der Typ ist halt, wie sagt man so schön, so im Deutschen auch, das ist halt ein Original. So, der ist halt schon in seinem, was er da tut, der ist schon auch so mit seinem Auftreten und so, der ist schon eigen. Klar gibt's viele so Hardcore-Powerhouses oder so Brawler, aber das ist jetzt nicht einer von der Stange, sag ich mal.
Das ist richtig.
Ich finde, der hat sich auch schon gemacht, also so auch als der macht ja nie so richtige Deathmatches, sondern meistens sind das ja so Hardcore-Brawls eher. Ich finde, da hat er aber ganz gut seine Nische gefunden. Und wenn man dann denkt, woher der auch noch kommt, also aus welcher Schule, ist das irgendwie auch alles noch ein bisschen witziger.
Creative Pro, glaube ich, ne?
Von Cartoon. Genau, der kommt ja aus derselben Schule wie quasi Max Caster, wie
MJF
und sowas halt. Also es ist schon irgendwie dann wieder lustig, irgendwie, wenn man denkt, was das so alles hervorgebracht hat. Klar kann er jetzt irgendwie wrestlerisch mit vielen solchen Leuten nicht mithalten, aber darum geht's ja gar nicht. Ne? Ich finde, der hat auch seine Nische gefunden. Ich habe auch einen Softspot für den, muss ich ja sagen, für Slade. Bear Bronson ist wahrscheinlich der Aufsteiger des Jahres. Hast wahrscheinlich auch einen Case für Indie-Wrestler des Jahres generell.
Ja,
und ich würde dir nicht widersprechen, wenn das deine Meinung dazu wäre.
Nee.
Schon ein krasser Typ, ne? Und wie die da schon sagt, da ein bisschen dran angeknüpft an das erste Match. Ich fand das auch ziemlich gut und ich würde mich nicht 100% darauf festlegen, aber ich glaube, das war fast schon mit eines der besten Matches der Show.
Ja.
Würde ich mitgehen. Mit einem anderen Match der ersten Runde, definitiv.
Ja, Sebastian, hast du denn da noch was hinzuzufügen? Wie ist denn deine Meinung zum Match?
Also für mich war es auf jeden Fall.
Außer wenn die dann natürlich noch nicht fertig war, dann darf er natürlich noch weiterreden.
Ne? Ich war fertig.
Wunderbar.
Für mich war es auf jeden Fall das beste Match der ersten Runde, das kann ich schon mal sagen. Für mich war es das zweitbeste Match insgesamt. Wobei das, was ich knapp davor sehe, eigentlich komplett, also das ist sehr ähnlich, was könnte man noch switchen. Die beiden haben ja das abgeliefert, was man sich von ihnen erwartet. Das war halt auch, wenn die beiden Deathmatch haben, ist das halt auch glaube ich, durchaus was für Leute, die vielleicht gar nicht so die großen Deathmatch-Fans sind, wenn das irgendeinen Sinn ergibt.
Ja.
Weil, du hast ja gerade schon angesprochen, Slate macht oft eher so Hardcore-Matches und auch das war eher so ein Brawl mit Deathmatch-Elementen. Das war jetzt nicht so ein wir hauen uns nur irgendwelche Sachen an den Kopf und wir machen irgendwelche krassen Spot-Sachen, sondern das war schon eher ein Brawl in der Deathmatch-Welt. Und ich glaube, das ist auch ein Match, da könnten Leute vielleicht was mit anfangen, die jetzt nicht die allergrößten Deathmatch-Fans sind.
Ja.
Insofern, ja. Mehr als also 6,64 bei Cage Match, ich habe 7 Punkte gegeben. Also ich finde, das
ja,
ist
7 schon... Punkte finde ich auch. Ja, 7 würde ich auch mitgehen. Ja, finde ich auch angemessen, auf jeden Fall. Mhm. Dann ging es weiter mit einem Match, ob das jetzt 7 Punkte war, lassen wir mal dahingestellt. Und zwar
nein.
Diesmal mit einer...
Nein.
Nein, ist richtig. Diesmal mit einer Stipulation Taipei Deathmatch. Sprich, ne, die Fäuste werden abgetaped, werden dann in Kleber getaucht und diese dann in Glasscherben getaucht, sodass du quasi so Glasfists hast. Und es war wahrscheinlich einer der besten Deathmatch, also das ist doch auf jeden Fall der beste Deathmatch-Wrestler im UK, oder, Drew Parker?
Also wir können vielleicht noch über Lou Nixon reden, aber Lou Nixon sehe ich eher als Hybrid-Wrestler, den sehe ich nicht wirklich als...
Ja, ja das stimmt, aber...
Ist ein Joe?
Den sehe ich gar nicht.
Ich wünschte, ich würde den auch nicht sehen.
Dafür ist genau, aber
Drew... zwar war das Drew Parker und er traf auf ebenfalls einen Wrestler aus dem UK, nämlich Second Generation Deathmatch Wrestler Jack Harrop, der auch mit seinem Vater, dem Iceman, rauskam. Absolute Legende der Iceman.
Ich bin dem Iceman für immer zu Dank verpflichtet. Bester Mann. Wegen dir habe ich ein Jeff Hardy T-Shirt gewonnen.
Ja, mega. Auf jeden Fall. Und ja, Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Alles gut.
Genau, da trafen die beiden aufeinander. Jake Harrop hatte einen coolen Entrance, der kam nämlich mit Electric Avenue raus. Das war dann auch das Coolste an dem, weil...
Ja.
Das war schon klar der schwächste Wrestler in diesem Feld, würde ich sagen. Ne? Also,
definitiv.
Also du merkst schon, ich finde den jetzt nicht komplett kacke, aber du merkst schon, der ist halt nicht irgendwie, keine Ahnung... an Drew Parker kommt er gar nicht ran, ganz klar, ne?
Nee,
umso krasser.
Aber, ja.
Nee, sag
du, sorry.
Nee, mach weiter, Entschuldigung.
Nee, also genau, der kommt an Drew Parker nicht ran, das ist auch, glaube ich, nicht sein Anspruch.
Nee.
Der wrestelt jetzt 4 Jahre und der hatte in den 4 Jahren hatte der jetzt 73 Matches.
Das ist auch nicht viel.
Ne, und quasi nur Deathmatches natürlich.
Ja, klar.
Und vor allem bei, in der Regel bei, in England. Und wo ist das denn? Ruthless Pros, die Liga von Christopher Kohlenberg, was?
Genau. Das ist aber nicht das Ruthless Wrestling von ASP, obwohl die auch aus Ohio sind und auch Ruthless heißt.
Yeah, ja, es gibt zwei Ruthless Wrestling, die kommen beide aus Ohio, haben nichts miteinander zu tun.
Super. Christopher Kohlenberg ist nicht verwandt oder verschwägert mit Felix. Grüße an der Stelle.
Hätte ich mir, fast gedacht.
Nee, wie gesagt, du merkst ihm schon an, dass er so mit der Schwächste auf der Karte ist, klar.
Ja. Deswegen fand ich es auch ein bisschen kacke, dass er dann gewonnen hat.
Fand ich auch sehr komisch. Was ich aber natürlich geil fand, war Iceman an der Seite, wie er alles abgefeiert hat.
Ja, das war cool.
Dieser Typ, weißt du, wirklich. Iceman, wirklich. Also, Legende.
Ja, aber dann hätte ich auch, to be honest, lieber den im Turnier gesehen, als seinen Sohn.
Ey, hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber wie gesagt, du hast schon gesagt, schwächstes Match. So, was ich ein bisschen komisch fand, muss ich sagen, kann ich vorweggreifen.
Ja, sag.
Dass dieses Match, das von den Turniermatches das drittkürzeste war, insgesamt, und einfach mal 4 Minuten kürzer als das Halbfinale von Jack Harrop war. Und das finde ich komisch, dass das First-Round-Match dann kürzer als das Halbfinale ist.
Stimmt, das ist normalerweise immer anders, dass die Finale halt ein bisschen kürzer sind, damit man noch ein bisschen Erholung hat.
Vor allem bei Deathmatches finde ich das auch dann irgendwie ein bisschen komisch erzählt, ehrlich gesagt.
Ja, ungewöhnlich, das stimmt, ja.
Hast recht, stimmt.
Ja, aber zum Match, du, ich hätte fast gesagt, gesehen, vergessen. Es war nicht scheiße, aber es war halt, das, ja, du hast es gesehen und dann war auch okay, wenn es als vorbei war. Ne, Drew Parker hat halt seine Darts rausgeholt. Das finde ich auch immer so asozial.
Das sieht auch immer richtig böse aus, wenn die da so im Rücken dann hängen und dann immer noch so, genau, so ein Whiplash noch so einen kleinen geben immer.
Aber ja, so.
Ja, was sagt Sebastian denn zum Match?
Also erstmal muss ich sagen, als ich die Catch-Wertung gesehen habe, habe ich gedacht, haben die ein anderes Match gesehen als ich?
Ja.
Das Match hat 6-7er Bewertung. Ich habe dem 4 Punkte gegeben, dem Match. Das war für mich klar das schwächste Match der ganzen Show.
Also, ja, auf jeden Fall.
Das war nicht da war noch ein anderes, aber das werde ich nicht richtig. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber von den Deathmatches war es definitiv das Schwächste. Du hast schon recht, es war halt wirklich gesehen und vergessen. Es war jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Also wenn ich sage 4 von 10 Punkten, ist es doch nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht 0 von 10. Also, aber es ist halt einfach, Jack Harrop ist deutlich abgefahren. Das, was du gesagt hast, das meine ich jetzt auch ganz ernst, das meine ich nicht als Witz. Ich hätte in 2025 lieber seinen Vater gesehen als ihn.
Ja,
ohne Witz. Ich glaube, der hat ein besseres Match da abge. Also wenn ich die Matches mir angucke vom Iceman, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, auch teilweise bei SCW nur und Sparta oder so, auch gegen Tremont oder so, das war, glaube ich, in England, da wäre, glaube ich, mehr bei rausgekommen als mit Jack Harrop.
Ja. Jetzt aber ganz ehrlich, der Typ hat halt einen coolen Entrance, ne? So mit Electric Avenue, hat auch cool Stimmung gemacht, das war halt cool. Ja. Aber das war das dann auch halt bei dem, ne? Also.
Ja, für die Ligen, wo der in England auftritt, ist der tritt ja auch so bei kleineren Deathmatch-Ligen auf. Dafür ist der ja auch
das
okay.
Reicht, das ne?
Wenn er da,
vielleicht auch, ja.
Wenn er da bei dieser Kumite, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Kumite Championship Wrestling heißen die, glaube ich, die immer in irgendwelchen Hinterhöfen da veranstalten. Ja, ja. Da passt er auch ganz gut. Also da ist er auch nicht einer der Schlechten, das ist ja cool, aber. Bei so einer Liga wie GCW, bei so einem Turnier, merkst du halt dann den Unterschied. Genau. Ich möchte übrigens zu Drew Parker nochmal eben kurz sagen, ich finde diesen Spot mit den Darts, wenn ich ihn dann zum 10. Mal gesehen habe, muss ich ihn auch nicht mehr sehen. Ne?
Ja,
vor allen Dingen, es ist auch immer das Gleiche. Also kurzer Ausflug an der Stelle. Ich hatte Drew gesagt, dass ich eine Show von TNT gesehen hatte und da gab es ein relativ cooles Frauen-Deathmatch, wo unter anderem Emma St. Jane drin war. Ja. Und die andere war, Lucia Lee, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Und da hast du mal was ganz anderes gesehen, weil da hat nämlich, ich glaube, es war Emma St. Jane, die es gemacht hat, ne? Mit dem Dartsfall.
Ja.
War das Emma St. Jane? Die hat den Dartsfall auch verwendet, aber nicht so wie Drew Parker das immer macht, sondern die hat den verwendet, um diesen klassischen Spritzenspot quasi zu machen, aber mit dem Dartsfall, also durch den Mund zu piercen damit.
Fantastisch.
Das habe ich so auch noch nicht. Das Match kann ich sowieso empfehlen. War eins der krassesten Frauen-Deathmatches, was ich je gesehen habe.
Ja, auch. Ich hab's auch gesehen. Absolute Empfehlung. Definitiv. Das war echt cool.
Aber ja, zu dem Match, was soll man da sonst dazu sagen? Muss man ja nicht gesehen haben.
Ja, das stimmt. Definitiv. Ja, kann ich mich noch anschließen, was ihr gesagt habt. Dann ging's auch weiter direkt. Barbed Wire Massacre. Und zwar The Beth. Bobby Beverly. Ist auch schon eine Weile her, glaube ich, dass der bei GCW mal war. Ist ja, glaube ich, eher so ICW No Holds Barred. Gut, der war sonst auch immer in diesen 4-4-0 Storylines. Also, ob das jetzt besser oder schlechter ist, dass er nicht so lange da war, muss jeder für sich selber beurteilen.
Fair point.
Apropos 4-4-0 dann, er traf dann auf Otis Koga. Im Prinzip gibt es ja 4-4-0 auch immer noch wieder. Die heißen jetzt ja nur, wie heißt das?
Vanguard?
Genau das. Heißen die jetzt halt, Otis Koga dann gegen The Beth. Sebastian, was sagst du denn zum Match?
Also erstmal, Vanguard, stell dir mal vor, es gibt eine Vereinigung von diesem 4-4-0-Universe mit dem Broken-Universe. Es gibt so Brother Atticus, I knew you'd come, das wäre ja, also, nee. Nee, also das war tatsächlich für mich das zweitschwächste Match nach dem Match davor, weil das war nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht weltbewegend ist. Also ich finde ja, Otis ist ja deutlich besser geworden und ich werde ihn auch gleich nochmal loben an einer anderen Stelle. Muss aber hier sagen, Otis braucht schon einen Gegner, der relativ
gut ist. Kann. Definitiv.
Genau, der ihn ziehen kann. Und Beth ist nicht schlecht, aber Beth ist halt auch nicht mehr als solide und dann kommt hier halt auch in Anführungszeichen nur ein solides Match raus. Und trotzdem, Sieger ist absolut richtig, deswegen da kann ich nichts meckern, aber war solide, nicht mehr, nicht weniger, würde ich sagen.
Ja, Dieter, gehst du da mit oder was ist deine Meinung zu diesem Match?
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Da war ich auch froh, dass das nicht so lang war. Die haben sich gut gegeben, aber es ist halt ein Deathmatch. Und da gibt man sich immer gut. Ich liebe halt mit diesem Barbara Massacre. Und bei Otis muss ich einfach die, für Otis muss ich einfach eine Lanze auch brechen. Ich habe ihn ja letztes Jahr dann noch beim Tournament of Survival, dieses Jahr so ein bisschen, ja, seit Otis. Aber wenn ich überlege, als ich ihn das erste Mal im, hier, wie heißt der, Backyard Wrestling gesehen habe, zu jetzt, also 3-4 Jahre, der Unterschied.
Die Entwicklung ist ganz klar sichtbar.
Ja.
Ja. Also, früher war Otis tatsächlich einer der Wrestler, wo ich gesagt habe, boah. Und inzwischen ist er jemand, wo ich sage, im Deathmatch-Kontext mit guten Gegnern kann er sogar gute Matches haben.
Eben. Und, na, wie gesagt, die Entwicklung ist ganz klar sichtbar und der hat sich gemacht und ich finde es immer noch beeindruckend, wenn Leute wie er dann auch einen Moonsault springen.
Auf jeden Fall.
Vor allem bei ihm habe ich auch das, weißt du, er springt den ja nicht mehr so irgendwie so hoch, sondern relativ tief. Und das finde ich dann bei einem seiner Statur noch beeindruckender, weil du denkst, dass der quasi in der Drehung einfach runterfällt.
Ja, stimmt.
Dass er eher so den Brock Lesnar macht. Deswegen bin ich so, ja, der ist cool. Also ich mittlerweile finde ich, kann ich da echt nur das anfangen.
Ja.
Womit ich auch echt anfangen konnte, war das Ding danach.
Das Ding danach, absolut. Ladders and Light Tubes Deathmatch. Lil Sicko gegen Mr. Danger. Das fand ich auch echt cool. Das war ja dann quasi wie so ein Highspots Deathmatch. Das war schon wild. Also Mr. Danger ist ja auch aber Mr. Danger dann noch ein bisschen mehr, der ist ja wie so ein Deathmatch-Spot-Monkey im Prinzip.
Mr. Danger ist quasi Modern-Day Hayabusa.
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich, hast du recht, stimmt. Absolut.
Oder Sabu in seiner guten Zeit, das könnte man auch noch sagen.
Ja, sowas in der Richtung, auf jeden Fall. Lil Sicko, der ist ja so ein bisschen im Kommen, hat sich quasi auch von dem Geschwür IWA Midsouth so ein bisschen losgelöst. Deep South.
Er war immer noch beim letzten Carnage Cup, ne?
Gut, never mind. ja, aber sonst, ich finde den gescheit. Ich glaube, das erste Mal habe ich den bei einer ICW No Smart Show gesehen. Da hat ja so ein bisschen Reed Bentley so ein bisschen so eine Lanze für ihn gebrochen.
Ja.
Und ich fand das geil. Das war so ein schönes high-spottiges, so ein Spot-Monkey-Ding einfach zwischen den beiden. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ja, Dieter, du hast es schon angedeutet. Wie hat es dir denn gefallen?
Richtig gut. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte fast gesagt, beste Match der ersten Runde für mich. Die haben am Anfang, das war auch geil, hier John Mosley und Matt Freeman waren am Kommentar, teilweise auch MLJ.
Ja, stimmt.
Und Mose sagte dann so, yo, haben die sich hier im Turnier vertan? Die fangen erst an, ein bisschen klassisch zu wresteln. Und dann sind ja reingegangen, ne? Light Tubes, Ladders, nicht nur Ladders, sondern auch Scaffold. Und dann gab's auch eine Spanish Fly vom Scaffold, die Besoffenen. Und die haben sich in 12 Minuten richtig gegeben. Und mir gefiel das richtig gut tatsächlich. Und ja. Das hat echt Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen.
Ja,
aber jetzt nach einer Woche so nochmal Spot für Spot durchzugehen, ist dann auch ein bisschen schwierig.
Ja, braucht man ja nicht. Bastian, was sagst du denn?
Also ich würde sagen, für mich war es das zweitbeste Match der ersten Runde.
Ja.
Und du kannst auch argumentieren, ob es vielleicht für dich auch das drittbeste Match insgesamt war. Ich sehe nämlich ein Match noch davor und den Opener sah ich ja auch davor. Das kann man aber argumentieren, weil das hat schon Spaß gemacht. Was die da aber schon angedeutet hat, es ist so ein bisschen so, du kannst es halt dann nicht mehr Spot für Spot durchgehen und es war natürlich schon sehr spotlastig. Und du merkst bei Lil Sicko immer so ein bisschen, also ich hoffe wirklich, dass er, du hast ja die Reed Bentley Promo auch angesprochen, dass er dann vielleicht wirklich auch mal so dieses Deep South und so hinter sich lässt, weil für diese Bereiche ist er eigentlich zu gut. Auf der anderen Seite merkt man ihm aber auch manchmal noch so ein bisschen an, dass er halt noch, also Lil Sicko hat fast immer Gegner, die schlechter sind als er. Und er ist halt immer so der große Fisch im kleinen Teich oft, wo er auftritt. Und das merkt man ihm teilweise auch so ein bisschen an, weil ich finde, so was so Psychologie und so angeht, könnte er noch ein bisschen sich verbessern.
Ja, aber wie willst du dich verbessern, wenn du immer, wenn du.
Genau, deswegen muss er aus diesem, ich habe gerade gesagt, kleinen Teich, eigentlich ist es ja mehr so eine Jauchegrube. Eigentlich muss er aus dieser Jauchegrube wirklich mal raus. Ja, er muss da wirklich mal raus, weil es ihm, glaube ich, auch einfach für seine Entwicklung nicht gut tut. Und ich glaube, auch von den Leuten, die ich kenne, die ihn kennen, ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise auch die Ansichten von gewissen Leuten dabei liebt. Also total. Ich glaube, dass das bei ihm eher falsch verstandene Loyalität ist.
Das glaube ich auch.
Das ist auch das, was Reed Bentley auch in der Promo gesagt hat. Deswegen, ich hoffe sehr, dass er da rauskommt und dass er dann auch öfters gegen gute Gegner antritt, weil da ist viel Potenzial. Und der Mann ist ja auch erst, der wird 25 Anfang nächsten Jahres, ne? Also da ist noch sehr, sehr viel möglich.
Ja, da ist ja noch Room für alles auf jeden Fall. Ja, hoff ich natürlich auch. Vielleicht sieht man ja auch dann noch ein paar Mal bei GCW oder bei ICW Notes Bart. Das wäre natürlich dann cool. Ja, damit war dann die erste Runde auch vorbei. Gab ja zwischendurch immer noch mal so ein bisschen so kleine Clips von vergangenen Shows und sowas halt, so ein bisschen und so, oder so Hype-Packages. Die natürlich auch vor allem dabei wollen, ja, gerade bei so einem Deathmatch, wenn die Deathmatches halt wechseln, dann musst du da ja auch immer noch ein bisschen viel umbauen und alles, ne, ist dann halt, ist klar, dass dann immer so ein bisschen, also die Show, bei der Show kannst du locker wahrscheinlich 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde dann am Ende nochmal rausstreichen, so dass sie dann auch in einer sehr angenehmen Länge war, meiner Meinung nach.
Netto waren das 2,20 oder so.
Ja, da kam Rhys Maddox raus. Ja, der hat halt eine Promo gehalten, ne? Wollte quasi ein bisschen auch kämpfen.
Ja, das ist auch so ein bisschen die Story von der Geschichte, also von der Karriere von Rhys. Ich bin Rhys Maddox und ich bin auch dabei.
Ja. Und mehr als dabei ist er dann auch meistens nicht, weil ich finde den halt echt nicht gut.
Nee. Ich frag mich auch ganz ehrlich, das habe ich auch zu Morbo schon gesagt, liebe Grüße an der Stelle. Morbo wäre eigentlich auch dabei gewesen, ist aber leider krank, gute Besserung. Da haben wir auch gesagt, niemand auf der ganzen Welt, Brad Lawler, der so, oh, wir brauchen ein Wrestling-Match für den Rhys Maddox gegen Perro.
Ja.
Warum?
Genau, da kam halt, hast du gerade schon gesagt, kam Perro halt raus, der da die Open Challenge angenommen hat, wenn man es so nennen will. Ja, gut, der hat dann Rhys Maddox in 3 Minuten weggeklatscht, ne? Und fertig aus, Mickey Maus, ne? Weiß nicht, ob noch irgendjemand sonst noch was davon dazu sagen möchte von euch. That's basically it, ne? Also dann halt, ne, Perro ist ja jetzt auch nicht so geil, deswegen, ja, war das dann, kann man das als Match zählen, war ein Squash-Engel oder so, hat keine Ahnung, tschüss halt, ne?
Ja.
So. Dann gab's das erste Semifinal, das erste Halbfinale, Doors of Death Match. Jack Harrop gegen Bear Bronson. Sebastian, fang doch gerne mal an.
Also erstmal hat man hier dann schon gesehen, wie gut Bear Bronson ist, weil das Match war deutlich besser als das erste Match von Jack Harrop.
Ja.
Ja. Das war dann schon ein anständiges Ding, wo ich auch sage, okay, da sieht man, wenn da ein gewisser Gegner ist, dann kann man vielleicht aus dem zumindest was Anständiges rausholen. Das hat man hier gesehen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Bear Bronson hier gewinnt. Nee. Das ist auch absolut gut so. Obwohl ich schon dachte, ich habe es nicht gedacht, dass Jack Harrop gegen Tupaca gewinnt. Ich hoffe nicht, dass sie aus ihm jetzt hier irgendwie die Überraschung des Turniers machen, aber haben sie nicht. Ja, dieses Doors of Death Match ist nicht meine Lieblingsstipulation. Es gibt aber auch schlimmere Stipulations, das muss ich auch sagen. Insofern, ja, war ein anständiges Halbfinale. Dieter hat es gerade schon gesagt. Ich verstehe ja auch nicht ganz, warum das dann hier das längere Match ist, verglichen mit dem Erstrunden-Match, was so ein bisschen von dem Pacing und auch von dem, ja, dass man sagt, die Leute erholen sich nochmal vom Finale, in meinen Augen relativ wenig Sinn macht, aber sei es drum, war anständig. Ich habe so 6 Punkte gegeben.
Ja, das ist in Ordnung. Ich finde es halt lustig, diesen Kontrast zwischen den beiden Halbfinal-Matches. Das eine ist Doors of Death, das andere ist Panes of Glass. Das ist ja dann schon ein Unterschied, ne? Aber gut. Ja, Dieter, was sagst du denn?
Ich fand's auch, ich hab gesagt, das war okay. Wie gesagt, ich fand's halt dafür so ein bisschen Mühe zu lang. Aber es war in Ordnung. Bear Bronson ist halt absolut fantastisch. Kommen wir auch noch mal im Finale zu. Jack Harrop muss ich halt nicht öfters jetzt sehen. Wie gesagt, Doors of Death ist halt super. Mit ihren Türen, die ein bisschen modifiziert waren. Und es war okay. Also, aber wie gesagt, es war mir halt einfach ein Mühe zu lang. Und ja, dass Bronson im Finale steht, hätte ich auch von Anfang an gecallt. Und genau.
Ja, würde ich mich eigentlich anschließen. Ich fand es dann auch ein bisschen zu lang. Auch von den Halbfinals würde ich sagen, das Schwächere dann von den beiden.
Ja.
Ja, und sonst hat er alles gesagt. Dann machen wir doch direkt weiter mit dem zweiten und letzten Halbfinale. Mr. Danger gegen Otis Koga dementsprechend. Panes of Glass. Das heißt, viel Glas, viel Gesplittere, viel hin und her. Das fand ich gut. Das hat auch echt gepasst. So dieses Spottige von Mr. Danger. So dangerous, so dangerous. Und von Mr. Danger und dann von dem so reinen Deathmatch von Otis. Das hat das gepasst, hat mir auch gut gefallen. Ja, nee, gutes Halbfinale und dann auch, ich würde sagen, der richtige Sieger. Aber Dieter, was sagst du denn?
Ja, das war ganz cool. Also, Mr. Danger haben wir ja schon vorhin gesagt. Cooler Typ. Otis, wie gesagt, hat sich gemacht. Und da waren auch die zwei richtigen Leute dann im Finale. Und ich fand auch gut, dass man Otis gegen Danger und nicht gegen Harrop gestellt hat. Das hätte, glaube ich, nicht so funktioniert.
Das stimmt.
Und, war gut. Hat Spaß gemacht. Das war halt auch nicht lang. Und dann hatte man das Finale Bronson gegen Koga.
Sebastian, willst du da noch was hinzufügen?
Ich finde, dass es war jetzt nicht grundlegend viel besser als das erste Halbfinale, aber es war schon ein bisschen besser, fand ich. Also bei Cage Match ist es so, da hat das erste Halbfinale 6,62 und das hier hat 6,33. Das würde ich tauschen. Also ich würde sagen, beides so eine 6er-Bewertung, aber Koga gegen Mr. Danger wäre für mich eher 6,5 und das erste wäre eher 6. Also einen halben Punkt mehr würde ich da, glaube ich, geben, wenn ich das könnte. Ich muss halt sagen, dass es halt ein Stück weit Styles Clash war. Weil ja nun mal Mr. Danger halt ein sehr, wie du das schon gesagt hast, dynamischer, so ein bisschen Hayabusa-mäßig. Und Otis Koga, da ich sag jetzt mal, der klassischere Deathmatch-Wrestler ist von den beiden. Das hat aber hier ganz gut funktioniert. Und es war dann so ein Stück weit, wie Dieter schon gesagt hat, das war eigentlich das erwartete Finale. Also ich hatte da vorher auch drüber geredet und hatte gesagt, ja, das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass es zum Beispiel statt Bear Bronson ein Drew Parker vielleicht sein könnte, weil der ja auch da Drew Parker bei der ersten Runde raus war, von den Leuten, die jetzt doch drin waren, außer den beiden mit Harrop und Danger, habe ich es keinem auch nur ansatzweise zugetraut. Insofern, ja, war es eigentlich relativ klar, was dann passieren würde.
Ja, schon. Aber dann ist ja auch mal gut, wenn dann vielleicht mal, ich meine, wir haben es bei unserer ICW-Aufnahme, haben wir mit Morbo drüber gesprochen, dass das so schon so cool wäre, wenn irgendwie einer von beiden oder vielleicht sogar beide im Finale wären oder sowas halt. Und dann ist auch so gekommen, also dass dann quasi die beiden Favoriten dann auch ins Finale gekommen sind, ist dann schon cool, ganz gut, denke ich. Und dadurch war es dann auch irgendwie offen, fand ich so, ne? Weil das hätten irgendwie beide machen können. Das fand ich dann ganz cool, ne? Also war so 50-50, würde ich sagen. Und das fand ich ganz cool. Ja, und dann gab es halt auch direkt das Main Event. Das Finale, Bear Bronson gegen Otis Koga. Exposed Boards, Light Tubes, Panes of Glass und Barbed Wire Deathmatch. Also wie viele Deathmatch-Gimmicks wollen wir reinpacken? Und Brad Loyal hat gesagt, ja. Das war gut. Also das war dann auch schon echt gut. Und dann auch nicht zu lang mit etwas mehr als 11 Minuten, ne? Echt ein paar coole Spots, würdiges Finale. Für mich auch der richtige Sieger, war auch mein Favorit gewesen. Von daher alles cool damit. Hat gepasst. Gutes Ding. Fand ich auch richtig gut. Wahrscheinlich dann auch das beste Match des Turniers, würde ich sagen. Fand auch gut, dass hier Bear Bronson gewonnen hat. Ne? Der ist halt auf dem Lauf im Moment. Ne? Hat seine Deathcatch-Karriere direkt sehr gut begonnen, sehr groß begonnen. Da macht das schon alles Sinn, so finde ich, ist meine Meinung. Was sagst du denn, Sebastian?
Ja, also erstmal, ich schließe mich dir an, das war für mich das Match of the Night auch insgesamt.
Definitiv.
Man könnte auch da argumentieren, wenn man den Opener noch besser findet, finde ich auch noch okay. Ich habe die relativ ähnlich gesehen, aber das war für mich dann schon das beste Match insgesamt. Wie du sagst, absolut würdiges Finale. Hier möchte ich auch Otis loben, weil das ist inzwischen das Niveau, was Otis bringen kann, wenn er einen guten Gegner hat. Das muss man ganz klar sagen. Also das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt und da haben wir auch seine Stärken definitiv gesehen. Mit dem Ausgang kann man, glaube ich, so oder so argumentieren. Ich weiß, dass Morbo zum Beispiel sagt, dass er den Ausgang insofern nicht gut fand, weil das so ein bisschen dann für Otis ins Leere geführt hat. Und die Frage ist, was macht man jetzt auch so ein Stück weit mit ihm? Weil der Aufbau, den man ihm gegeben hat mit don't call it 440. Wendell, wie heißt er nochmal? Wendell 48, ne?
Ja. Wendell 48.
Genau. Da muss man schon so ein bisschen sagen, also im Endeffekt ist es das, was Morbo schon vorher so ein bisschen gesagt hatte, ja, geht man hier auf langfristiges Storytelling oder geht man hier auf Hype? Man ist auf Hype gegangen. Weil, wie du schon gesagt hast, du, Bear Bronson ist sehr hot im Moment und
hat mit
viel gefreund. Und das ist natürlich auch die vielen Dank, Dieter, genau das wollte ich nämlich jetzt sagen. Das ist auch die Frage, die man sich hier stellen muss, wie sinnvoll ist das, einen Gewinn zu lassen, der bei TNA gesigned ist? Wie oft darf der überhaupt in diesem Universum noch auftreten? Also könnte es auch rein theoretisch sein, dass es jetzt in 3 Tagen heißt oder in 3 Wochen, keine Ahnung. Ja, der ist jetzt komplett bei TNA und der darf auch keine Deathmatches mehr machen oder so. Das ist halt, ich kann verstehen, dass Leute das kritisieren. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, ja, der ist gerade heiß, da machen wir was mit ihm.
Natürlich.
Ich freue mich für ihn. Ich hätte es auch Otis gegönnt, weil inzwischen mag ich Otis auch, zumal Otis ja, ne, das sagt ja Danny DeManto immer, dass Otis deutlich umgänglicher als der Ethic ist. Nicht, dass Ethic ist irgendwie wirklich unsympathisch, aber Ethic ist halt kompliziert und Otis halt nicht. Und ja, ich finde jetzt sehr zwiegespalten. Trotzdem, overall kann man beides argumentieren und es war ein würdiges Finale und das war auch so eins der wenigen Sachen und das möchte ich schon mal so ein bisschen summieren. Also mir war das alles ein bisschen highlightarm irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ich fand das auch, für mich war es auch definitiv eines der schwächeren die Gage Invitations, weil du hattest das Match, ja, was so also im 7-Punkte-Bereich war, du hattest den Opener, der im 7-Punkte-Bereich war und für mich war jetzt hier Liz Sicko gegen Mr. Danger nicht ganz, da kann man aber argumentieren. Dann hatte man viel halt an oder einige anständige Sachen, dann in der zweiten Runde noch 1-2 Matches, die so ein bisschen ab. Und dann ist das halt für mich so eine anständige 6-Punkte-Show, vielleicht auch eine bessere 6-Punkte-Show, also 6,7 ist vielleicht sogar okay, was hier steht. Aber irgendwie, das klingt komisch beim Deathmatch-Tournament, aber irgendwie ein bisschen unspektakulär.
Ja, das, das stimmt schon. Da würde ich auch mitgehen, das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Highlight-arm. Es gab jetzt auch nicht so das krasse Match, so dass man jetzt sagen kann, oh, so ein krasses.
Es war halt viel eine Suppe.
Genau. Ja, stimmt.
Mit dem Ding von letztem Jahr, mit dem NGA, von letztem Jahr, mit dem Sieg von Sawyer vergleiche, mir nur die Matches angucke, wir hatten dieses lustige Rina Yamashita gegen Takayuki Ueki.
Match. Ja, das war super.
Wir hatten den Gemeinschaftsunfall von Brandon Kirk, Redacted, Tank und Tommy Vendetta. Wo wir alle Dr. Redacted lieben gelernt haben.
Stimmt.
Und dann hattest du halt Brandon Kirk gegen Sawyer Rack, was absolut geil war im Finale. Mit,
ja,
jetzt kommt's, dem Atticus Return danach. Und wir wussten ja auch, dass das Sawyer Racks letztes Match war.
Mensch, ich vermisse Brandon Kirk und Sawyer Rack echt.
Ich auch, ja, wirklich. Same. Also die beiden, also Brandon Kirk, Leute, jetzt Brandon Kirk bei dieses Jahr bei der Performance von ICW No Holds Barred.
Ja.
Das wäre Gold gewesen.
Vor allem auch mit der Geschichte, die er und auch Casey da hatten, ne? Und
ja, eben.
Halt, ja. Also ist traurig, aber bei Casey weiß man ja, was die Gründe sind. Die hat ja Lupus. Und das ist ja schlimmer geworden die letzten Jahre. Und da gab es auch, hat auch den Mann beim Interview erzählt, auch schon teilweise ein paar gruselige Momente dann so in Australien und so, wo sie dann so Ausbrüche hatte. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt und die beiden sind auch in einem Alter, wo sie vielleicht mal über Familie und sowas nachdenken. Klar. Aber ich muss auch sagen, auch Casey Kirk vermisse ich, die würde auch wahnsinnig. Ja. Die war bei dem, was die Frauendivision im Deathmatch anging, vor allen Dingen bei ihr war das auch so, am Anfang hat ihr das so keiner zugetraut, weil es ist ja so eine zierliche Wrestlerin gewesen, die auch früher gar nichts mit Deathmatch gemacht hat und die hat sich da so reingefightet in diesen Deathmatch-Bereich, das war echt stark.
Jo. Ja, aber ich kann auch noch sagen, ich fand das Finale auch richtig gut. Zum Ende der Show bin ich auch bei 6 Punkten insgesamt. Wie gesagt, es war Highlight-Abend, das haben wir erwähnt. Aber es konntest du trotzdem, das Pfeil ging 3 Stunden.
Das stimmt.
Wenn du die Sachen abziehst, so die Pause und dich ein bisschen durchskippst, landest du am Ende so bei 2,5, 2, 3 Viertel. Ja. Wir haben, eine Sache haben wir noch vergessen vom Finale.
Ja, das ist mir eben gerade auch eingefallen. Ich habe es ein bisschen, glaube ich, verdrängt einfach.
Christian Napier kam raus, hat ein bisschen rumgeschüttelt. Oh, ja, das
haben wir auch verdrängt.
Dann hat er den Iceman rausgerufen und dann hat der Iceman kurz Christian Napier verdroschen und ja, Happy Birthday.
Ja, Christian Napier ist auch der Uwe von Randall 48. Ne? Ich bin der Christian Napier und ich bin auch dabei.
Ich wollte genau das Gleiche sagen.
Ja, absolut.
Ich bin der Christian Napier auch
dabei. Also ich finde den jetzt auch nicht so geil. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich ein reiner Deathmatch-Wrestler ist. Ich glaube gar nicht, ne?
Christian Napier ist eigentlich so ein reiner Ohio-Indie-Wrestler. Und wenn der nicht die Cobras kennen würde, dann würde der auch nicht bei GCW auftreten.
Ja, wahrscheinlich. Ja, dann dementsprechend ist es halt schon so, ja. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja, der wurde dann halt vom Iceman dann ein bisschen verkloppt. Beziehungsweise der kam dann raus und dann ist er wieder abgejuxt. Ja. Einfach nochmal, ich glaube nochmal für so einen kleinen Moment für den Iceman halt einfach irgendwie, dass man den dann nochmal zeigen kann. Aber ja, dann auch nichts.
Es tut nicht weh, wenn man es guckt.
Nö.
Aber letztes Jahr war schon cooler.
Ja das. Auf jeden Fall. Ich möchte aber noch mal einen Mann hier positiv hervorheben. Dieter hat ihn, glaube ich, schon kurz erwähnt, weil das war so. Es ist für mich so schön zu sehen, weil ich ihn schon länger kenne und wir hatten ihn ja auch schon im Interview. Also wie die Karriere von Moose bei GCW sich entwickelt hat, ist echt Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass der da so schnell Regular wird. Der ist ja jetzt wirklich bei jeder Show, ne?
Der ist aber auch super.
Also,
der
ist super.
Also, dem höre ich halt gerne zu. Punkt.
Ja.
So, aber bevor wir den ganzen Kram hier beenden, hat der Dieter mal wieder ein paar Cards mitgebracht.
Ja, ganz kurz noch. Ich wollte noch was kurz zum Schluss sagen. Es wurde angekündigt auch, dass Bear Bronson, der kriegt noch den Title, der kriegt einen World-Title-Shot.
Genau.
Gegen Atticus Cook. Und zwar bei, es ist, glaube ich, eine Koop-Show von GCW und Orange Crush. In
JCW, die läuft auf Thriller.
Genau, das ist quasi so eine Benefiz-Show, ich glaube, für Menschen mit Beeinträchtigungen.
Nee,
so eine
Foundraiser-Show. Beeinträchtigung? Nein. Ja.
Neurodiversität.
Das war's, okay, Entschuldigung, genau. Du hast recht. Genau, und da wird halt der, wird es halt den Shot halt geben.
Da gibt es
tolle Matches. Tatsächlich.
Ja, bei Dings steht tatsächlich noch Thriller TV.
Echt? Bei Catfish und YouTube?
Bei Instagram steht Thriller.
Ah, okay, Catfish und YouTube, interessant.
Auf jeden Fall gibt's dort, genau, 1. Februar, da gibt es Atticus Cougar gegen Bear Bronson um den GCW World Title, JCW World Title, Billy Starks gegen Matt Cardona, yay.
Wow.
Progress Proteus Championship, Paul Waterhauser gegen Matt O'Connelly.
Läuft.
Willow Nightingale gegen Mara Sade, Jonathan Gresham gegen Ring of Honor Pure Champion Lee Moriarty, let's go. Genau, und dann noch einiges mehr. Dann haben wir eine Woche drauf gibt's dann den Super J-Cup, für den jetzt angekündigt sind Jonathan Gresham, Travis Williams, Judas Icarus, Jordan Oliver, Alec Price, Man Like the Reese, Eric Stevens, Griffin McCoy, Teriyaki, wen habe ich vergessen?
Manny Low, glaube ich, noch, oder?
Ja, stimmt, Manny Low,
ja.
Genau.
Besser als Manny
Sex. Und Adam Priest, genau. Adam Priest auch, genau. Man Like the Reese. Eric Stevens, genau. Bei der Show gibt's dann auch, an dem Wochenende gibt's dann John Rand Murdoch. One Cold Menders gegen Matt O'Connell im Steel Cage.
Nice.
Und genau. Es gibt, weil wir ja auch auf der Retirement Tour vom Tiger Mask sind, gibt es Tiger Mask gegen Tommy Billington. Jawohl, für die Sickos.
Cool.
Und dann haben wir am 3. Januar, am 31. Am 31. Dezember gibt's wieder Do or Die von GCW mit ihrem Rumble. da gibt es noch das Six Feet Under Deathmatch mit Shotzi Blackheart, Priscilla Kelly, Joey Janela gegen KJ Orso in einem Bergen County Street Fight. Zachary Vance ist da, Randall 48 ist da, Dr. Redacted ist da, Manders, Effie, Teriyaki, alle sind sie da. Genau. Und
Wo du gerade Shotzi Blackheart erwähnt hast und Priscilla Kelly, nochmal eine ganz kurze, wir sind ja jetzt hier am Ende des Jahres und ich habe mir tatsächlich, das mache ich nicht mehr so viel, weil ich doch nicht mehr so die Zeit habe, aber manchmal habe ich früher öfters gemacht, dass man sich so Shows anguckt, von denen man weiß, die sind richtig scheiße, aber von denen man schon denkt, boah, das könnte schlimm werden. Und letztes habe ich mir so eine Show angeguckt, und zwar heißt die Liga Atomic Legacy Wrestling. Die kommen aus Florida. Da bin ich unter anderem drauf gekommen.
Auch Schmerzen?
Weil du, ja, und da bin ich drauf gekommen, weil du hast gesagt, Shotzi Blackheart, die da, ne? Da gab es dann unter anderem so tolle Matches wie einen Trick-or-Treat-Street-Fight zwischen Shotzi Blackheart und Abaddon. Der war furchtbar.
Das klingt doch schon furchtbar.
Es gab ein Main-Event, in dem Jin Bodhi war. Mit, weiß ich nicht wie alt. Es gab ein LW-Tag-Team-Match zwischen den Good Brothers und einem Team, dessen eine Hälfte Babatunde war.
Legende, Babatunde, nichts gegen
Es gab ein Hardcore-Title-Match mit Tony DeVito.
Oh, fantastisch.
Das wirklich Schlimme war, in den besten Matches der Show war Sidney Akeem, wobei der ist ja jetzt nicht schlecht, der ist halt nur Artist, sag ich mal, ne? Aber okay. Und in dem besten Match war sogar Priscilla Kelly. Man muss sagen, das war trotz ihr gut, weil da war auch noch Erika Demia und Izzy Moreno, also Bailey Superfan drin. Ich hab dir schon 2 Punkte gegeben, Alter. Das war echt hart. Das nur am Rand.
Damit wir auf einer positiven Note enden, heute Nacht, Aufnahmedatum 19.12., gibt es West Coast Pro Winter Wonder Slam aus Pacifica auf YouTube mit sehr Carmelo schön. Romeo, Jason Xavier und Lou Molinari gegen Young Mad Dead, Mia Streets gegen Miko Alana, Allen Angels gegen Jaya Jewel, Maya World gegen Sweet Caroline, West Coast Pro Tag Team Title Match, The Crush Boys gegen Los Suavecitos, West Coast Pro Golden State Title Match, Andrew Chase gegen Jules Raphael, West Coast Pro Roman Title Match, Johnny Roby gegen Gypsy Mac und West Coast Pro Heavy Title Match, Vinnie Massaro gegen Timothy Thatcher.
Jawoll.
Und ja, genau. Und das war's jetzt von uns. Ich übernehme mal kurz, Herr Dreef.
Ja, mach.
Genau, wir sind zum Jahresende. Wir von euch über Weihnachten gibt's eventuell was, dann habt ihr die letzten, wenn die Folge rauskommt, habt ihr jetzt von uns was zu PWA gehört, zu Action, Bangers Only und ICW. Drew und Sebastian waren auch bei Euphoria. Dann gibt es noch vor Silvester hört ihr noch die Preview zu Wrestle Kingdom und dann natürlich nach dem 4.1. die Review und Japan dreht durch dann zum Jahreswechsel.
Das stimmt.
Dreef ist ja dann auch bei mir vor Ort und dann wird ganz viel geguckt. Fantastisch.
Jawohl.
Und somit wünschen wir euch, weil das jetzt erstmal die letzte reguläre Aufnahme ist vor Weihnachten, wünscht der Catch Club euch ein frohes Weihnachtsfest.
Genau.
Kommt mal runter, fahrt mal runter, gedenkt der schönen Momente, gedenkt gutem Wrestling und abschließen möchte ich mit einem Zitat von Kevin Nash auf die Frage hin, wie er mit grüner Energie umgeht. Sein Gemächt ist der Ständer für die Windturbinen. Damit frohe Weihnachten. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.